ARD. Talk mit Tees.
So eine Faszination für den Ozean, vor allem für Wellen, die hatte ich eigentlich schon immer. Surfen ist von allen Sportarten, die ich kenne, die ich selber praktiziert habe, die Sportart, wo man am langsamsten Fortschritte macht. Da war auf einmal alles nur noch Spaß haben, wild sein, rumtoben. Damit konnte ich am Anfang nichts anfangen, muss ich ehrlich gestehen, weil ich es einfach nicht kannte. Da ist ein messerscharfes Riff darunter. Da wird diese Urkraft entladen auf dem Riff. Also wenn man da nicht ganz genau weiß, was man macht, dann sollte man da lieber nicht hingehen.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir gerne Gäste ein, die ein bisschen unseren Horizont erweitern. Könnte ja auch der Horizont eines Ozeans sein. Mein Gast in dieser Folge ist Afridun Omu. Er ist afghanischer Surfer und hat als erster Wellenreiter Afghanistan in einer Surf-Weltmeisterschaft vertreten. Er war außerdem hochgelobter Fernsehexperte bei Olympia und ist im normalen Leben Innovationsberater. Afridun ist mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen, als in Afghanistan Bürgerkrieg herrschte. Er ist in Göttingen in den Kindergarten gegangen, hat später dann in Berlin Jura und Kulturwissenschaften studiert. Sein Engagement für das Surfen hat auch noch einen höheren Zweck. Er will auf die Lage in seinem Geburtsland Afghanistan aufmerksam machen. Wie er das Surfen nach Afghanistan gebracht hat, ein Land ohne Meer, das erzählt er hier. Wir erfahren, wie er selber das Surfen für sich entdeckt hat, warum es so unglaublich schwierig ist und wie er den offiziellen Surfverband in Afghanistan gegründet hat. Und was bedeutet sein Granatapfel-Tattoo? Viel Spaß mit Afridun Omu.
Ein Podcast von SWR3.
Afridun Omu ist da. Guten Tag.
Das bin ich. Hallo, hallo.
Habe ich es richtig ausgesprochen?
Je nachdem, was richtig ist.
Also, wir wissen, wie deine Mutter es ausspricht.
Afridun.
Und dann, ja, und dein Nachname?
Omu.
Omu.
Genau, genau. Im Persischen gibt es verschiedene A-Laute und sehr dominant ist dieser O-Laut, den es im Deutschen noch gar nicht gibt. Genau.
Okay, und die Betonung ist hinten, Omu.
Omu, genau, zweite Silbe, ist meist so in persischen Wörtern. Übrigens, das ist der Grenzfluss von Afghanistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan, als Oxus bekannt. Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn du im Geschichtsunterricht mal...
Oh Mann, ey, voll unangenehm. Du weißt, solche Fragen sind unglaublich bloßstellend und peinlich.
Ich nehme es zurück.
Hast du sicherlich schon mal gehört? Oxum, nein, ein bedeutender Fluss bei euch.
Ein großer Fluss, ja. Bedeutend. Ja, was macht ein Fluss bedeutend?
Das ist eine gute Frage. Er ist groß und vor allem, man kann drin surfen.
Dann ist er eventuell bedeutend. Ich war doch nicht surfen. Ich habe noch nie gehört, dass da jemand surfen war. Aber vielleicht ist das ja ein Projekt für die Zukunft.
Afridun, ja, ist Wellenreiter, Surfer. Wir verstehen ja unter Surfen immer das andere Surfen. Erstens, ne? So wie die Amerikaner
doch
immer nicht mit Football auch was ganz anderes verstehen unter Football. So ist es für uns eigentlich mit dem Surfen, was wir dem Windsurfen gleichsetzen. Und du bist aber der Experte fürs Wellenreiten.
Gut, ob ich der Experte bin, also das vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ja, bei mir ist es das Wellenreiten. Und du hast recht, in Deutschland als Windsurf-Nation, wenn man da bis vor kurzem zumindest Surfen gesagt hat, dann haben alle damit immer Windsurfen assoziiert. Aber der Surfsport ist am Wachsen, der Wellenreitsport ist am Wachsen. Und ich glaube mittlerweile... wird in Deutschland auch eher das Wellenreiten unter das Surfen verstanden.
Interessant, das wusste ich gar nicht. Nun haben wir nicht ganz so viel mehr, aber wir haben eine kleine Portion mehr, haben wir abbekommen. Ganz anders als das Land, in dem du geboren wurdest, Afghanistan. Du bist ein afghanischer Surfer, du hast das Land Afghanistan als erstes vertreten, als erster Wellenreiter Afghanistans bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Du bist amtierender Surfmeister Afghanistans. Der Wettbewerb wurde in Portugal ausgetragen. Afghanistan ist ein Land ohne Meer, das müssen wir auch sagen. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Du bist mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen und hast einen ganz besonderen Weg mit vielen, vielen Themen, über die wir gleich sprechen können. Herzlich willkommen erst nochmal ganz offiziell.
Vielen Dank. Hallo, hallo nochmal.
Einige haben dich ja erlebt, auch während der Olympischen Spiele. Du warst Co-Kommentator für das ZDF und zwar ganz weit weg von Paris. Wie viele Kilometer lagen zwischen Tahiti und Paris?
Du, das müsste ich wissen, weil ich das ganz oft angesagt habe.
Ne, ich habe es auch ganz oft gehört im Fernsehen.
Siehst du jetzt, das ist die Kulturkutsche für die Oxus, ne? Ich sehe schon. Auf jeden Fall mehr, einige 10.000 Kilometer. Das ist es auf jeden Fall. Ja. Weil es ist so ziemlich an der anderen Seite der Welt. Ne? Tahiti, Südsee, da ist man lange am Fliegen.
Ich fand das immer so absurd. Das sind französische Spiele in Frankreich. Und man denkt, ja Leute, wenn ihr kein Wellenreiten veranstalten könnt, dann machen wir es halt nächstes Mal wieder.
Ja, das war ein großes Thema, ob es denn jetzt in Tahiti stattfinden wird oder nicht. Weil Frankreich, anders als Deutschland, hat ja Zugang zum Ozean. Insofern, die hatten ja, also Mainland Frankreich, Kontinentalfrankreich. Man hätte theoretisch die Spiele auch da austragen können. Aber, ich will es jetzt nicht zu lang machen, Tahiti, für diejenigen, die die Olympischen Spiele sich da angeschaut haben, vor allem das Surfen, hat mit die spektakulärsten Wellen auf der Welt. Ja. Das war so ziemlich der Hauptgrund, warum man gesagt hat, hey, die sollen da stattfinden. Und es hat sich auch gelohnt. Also was die Bilder angeht, gut, ich bin da ein bisschen voreingenommen. Trotzdem behaupte ich mal, dass die Surfbilder von den Paris-Spielen mit die spektakulärsten waren.
Definitiv. Und es gab dieses eine Foto, das um die ganze Welt gegangen ist, von dem, oh, ich habe seinen Namen vergessen.
Gabriel Medina, der Brasilianer.
Gabriel Medina, der wirklich in der Luft stand, neben ihm, angekettet an ihn sozusagen. Ihr seid ja immer mit einem kleinen Seil verbunden, damit das Brett nicht in den Wellen verschwindet. Ja, das Brett stand neben ihm, parallel quasi in der Luft, als hätte man extra posiert für ein wunderschönes Foto. Der Mann flog.
Du weißt, was das Lustige an der ganzen Sache ist? Für die ganzen Surfenden war das so ziemlich das unspektakulärste Bild, weil aus Surfersicht war das gar nichts. Die Welle war vorbei und er springt aus der Welle raus und eigentlich war schon alles vergessen und vorbei. Ja. Doch für die Nicht-Surfenden habe ich vollstes Verständnis für. Das sieht natürlich magisch aus, wenn da jemand gerade mit dem Foto quasi dahin schwebt, ne? Mit dem Finger hoch ausgestreckt, Surfbrett, wie du es gesagt hast, genau hinter ihnen. Ja, das war schon ein ziemlich krasses Bild. Also ich glaube, das wird auch nicht nur diese Olympischen Spiele eine Rolle spielen, sondern das werden wir ganz oft in der Wiederholung auch in den kommenden Olympiaden sehen.
Ja, krass. Ein Bild, das euch gar nicht so viel bedeutet hat. So, ah ja, komm, das erleben wir jeden Tag. So ein Foto könnten wir mit unserem Phone jeden Tag machen, das aber so um die Welt geht und natürlich aber auch dem Surfsport an sich einen solch tollen Dienst leistet. Das ist natürlich das Tolle daran. Ne? Plötzlich war es in aller Augen.
Ja, gut. Inwiefern das wirklich allen Surfenden zugutekommt, schwer zu beurteilen. Also ganz klar für die Athleten und Athletinnen, die damit ihr Geld verdienen, auf jeden Fall super Sache. Je größer der Surfsport wird, umso mehr Potenzial haben die natürlich, damit Geld zu verdienen. Aber bei den ganzen Surfenden da draußen ist eigentlich so der Wolf für den Surfer, die Surferin, der andere Surfer und die Surferin, weil je mehr Leute im Wasser sind, umso weniger Wellen bekommt man. Insofern zweischneidiges Schwert, inwiefern das wirklich dann für alle was Gutes war.
Ah, deswegen hast du mir auch gerade gesagt, du warst vor kurzem erst in Portugal, wo du zuletzt gesurft hast. Irgendwelche schönen kleinen geheimen Inseln, du wirst aber nicht verraten, welche. Das ist ein Ehrenkodex unter euch Surfer.
Ja, ganz genau.
Wusste ich, dass man solche Orte überhaupt noch entdecken kann? Dass nicht jeder die ohnehin schon kennt.
Du, es gibt noch so viel Küste, die teilweise unerforscht aus Surferperspektive ist, sprich ungesurft. Also da denke ich an Großteile Afrikas, aber auch Asiens. Ich glaube, es gibt noch sehr viele phänomenale Wellen, die einfach so gut wie noch keiner kennt.
Wie war das für dich eigentlich? Zum ersten Mal Kommentator im ZDF. Diese Veranstaltungen gehen ja stundenlang. Schüttelst du das aus dem Ärmel, 10 Stunden lang über das Surfen zu sprechen? Für uns Laien ist ja erstmal gar nicht so viel zu berichten. Oder man denkt, ey, wenn ich da 40 Minuten drüber gesprochen habe, über das, was die dort machen auf den Wellen, dann bin ich auch schon am Ende. Wie war das für dich?
Super Frage. Also, es war für mich nicht das erste Mal kommentieren. Ich habe schon vorher oft auf Englisch kommentiert. Aber es war sowohl das erste Mal auf Deutsch als auch das erste Mal vor einem Publikum, was nicht unbedingt Surf interessiert ist. Insofern war das schon aus der Hinsicht schon eine neue Erfahrung. Ich musste da ganz anders rangehen. Ne? Sachen, die ich eigentlich als selbstverständlich achte, wie gerade, was du beschrieben hast mit diesem Bändchen, die sogenannte Leash, die am Surfbrett hängt. Darüber würde ich jetzt bei einer Weltmeisterschaft, wenn ich die kommentieren würde, nicht sprechen. Aber natürlich, wenn man den Surfsport sich das erste Mal anguckt, dann ist das wahrscheinlich was Interessantes. Und überhaupt erst darauf zu kommen, für mich, der das als selbstverständlich achtet, das war schon, das war auf jeden Fall interessant. Aber zu deiner Frage, wie war das jetzt so viele Stunden am Stück, das zu kommentieren? Ich hab's unterschätzt, muss ich ehrlich gestehen. Weil ich habe knapp 2 Wochen danach die Asienmeisterschaft gehabt, an der ich auch teilgenommen habe. Mhm. Und ich dachte so, ja, passt, ich gehe da hin, kommentiere da ein bisschen und danach mache ich einfach weiter mit dem Sport. Pustekuchen. Vor allem die Uhrzeit, du hast es ja schon angesprochen, ja. Ne? Das war in Tahiti, das waren 12 Stunden versetzt. Das bedeutet, der gute Nils und ich, wir haben da immer um 22 Uhr frühestens angefangen zu kommentieren.
Deutscher Zeit natürlich, aber ihr wart ja in Tahiti, für euch war es doch eigentlich normal.
Wir waren in Tahiti Deutschlands und zwar Mainz. Wir waren nicht vor Ort.
Oh Gott, alle Illusionen werden wieder kaputt gemacht.
Ja, du streust Salz auf meine Wunde.
Ihr wart gar nicht vor Ort. Nein, ist natürlich wahnsinnig kostspielig. Es müssen Einsparungen gemacht werden. Wir wissen, dass auch oft aus dem Keller in Deutschland dann kommentiert wird. Aber da hatte ich es jetzt gar nicht vermutet. Nein, ja. Du warst in Mainz.
Jetzt reißt du die Wunde nochmal auf.
Nachtschicht in Mainz.
Genau, aber dafür habe ich die schöne Stadt Mainz kennengelernt. Ja, aber dafür eben, wie gesagt, späte Arbeitsstunden und dann die Nächte um die Ohren hauen. Hat Spaß gemacht mit Nils, aber es war sehr anstrengend.
Das glaube ich.
Auf jeden Fall.
Ich frage mich das ja permanent, wie man so viel über eine Sache reden kann, wenn ich die Tour de France sehe. Also so ein Fußballspiel, da kann man einfach mal 90, 120 Minuten auch sehr viel schildern, was auf dem Platz gerade stattfindet und ansonsten ein bisschen Hintergrundwissen. Das ist an sich ein total schwieriger Job, das alleine schon. Aber wenn ich die Kommentatoren von der Tour de France, die 10, 12 Stunden am Stück erzählen, wenn ich das sehe, ich bewundere die zutiefst. Man hat mich gefragt, bei euch ging es ja auch da manchmal ganz schön lange, was man da alles so erzählen kann. Toll.
Du, im Nachhinein muss ich sagen, dass der Umstand, dass eben das Publikum, für das ich überwiegend gesprochen habe, nicht so surfgebildet war, kam mir und wahrscheinlich auch Nils zugute, weil dann konnte ich wirklich über alles reden. Ja. Ne? Also ich meine, nochmals, wenn ich jetzt eine Weltmeisterschaft kommentiere, also da würde ich mich vor allem fokussieren auf die Tricks und die sind schon irgendwie repetitiv. Ja. Also da ist es schon eher so, dass ich mir dann irgendwann die Frage stelle, so, okay, was soll ich denn jetzt noch sagen? Aber jetzt bei der Olympiade, da war das relativ ja auch unterhaltsam. Einfach so Aspekte, über die ich sonst nicht sprechen würde, mal einfach aufgreifen und darüber was zu sagen.
Du hast einen besonderen Weg, der dich geführt hat zu dieser Mission. Einmal das Surfen in Afghanistan bekannt zu machen, groß zu machen, auch ein bisschen Interesse zu wecken für das Land an sich. Du bist über Russland, damals nach Deutschland geflüchtet, mit deiner Familie in Deutschland aufgewachsen, seitdem du 5 Jahre alt bist. So, Afghanistan hat mit Surfen überhaupt nichts gemein. Deutschland, ja, wenn man so an der Ostsee, an der Nordsee aufwächst, dann kommt man damit eventuell auch etwas eher in Berührung. Wie bist du zu dieser Leidenschaft Surfen, die mittlerweile eine Mission ist? Wie bist du dazu gekommen? Wo hast du Surfen für dich zum allerersten Mal entdeckt?
Also, das erste Mal stand ich selber auf dem Brett nach dem Abitur. Da bin ich mit einer Handvoll Freunden einfach gen Westen getrampt. Wir sind dann in Frankreich gelandet und da kam ich irgendwie dazu, ein Surfbrett in die Hand gedrückt zu bekommen, bin damit einfach rein ins Wasser rausgepaddelt und da hat es mich sofort gepackt.
Bretagne oder wo gibt es die tollen Wellen? Atlantik da?
Genau, im Atlantik im Süden, da L'Aquitaine, also an der Grenze zu Spanien, im Baskenland. Aber tatsächlich hat mir meine Mutter vor nicht allzu langer Zeit mal erzählt, dass ich anscheinend irgendeine Doku mir über Surfen angeschaut habe, als ich klein war und wie gebannt vor der Röhre klebte. Und dann dachte sich meine Mutter schon, oh mein Gott, hoffentlich kommt der nicht irgendwann mal dazu, so etwas zu machen, weil das waren irgendwelche Big Waves in Hawaii. Insofern so eine Faszination für den Ozean, vor allem für Wellen, die hatte ich eigentlich schon immer. Also ich weiß noch, die ersten Male als Kind, wenn ich dann wirklich im Ozean war und die Wellen gesehen habe, das hat schon immer irgend so einen Bann, irgendeinen Zauber auf mich ausgewirkt.
Ja, krass. Hör mal, du hast diese Leidenschaft in dir getragen, obwohl du dir dessen nicht bewusst warst. Hm. Du hast es erst durch die Aussage deiner Mutter hast du das so richtig erkannt. Du nimmst regelmäßig an den Surf-Weltmeisterschaften teil. Wie bist du überhaupt zum allerersten afghanischen Surfmeister geworden? Du selber hast ja den Verband gegründet, überhaupt erstmal. Wie kompliziert, wie aufwendig war das, den eigenen Verband zu gründen für einen Sport, den es so in Afghanistan nicht gab?
Also alleine hätte ich es nicht geschafft. Ich war einer der Mitgründer. Das wäre mir dann wahrscheinlich auch einfach viel zu kompliziert gewesen damals. Insofern, da haben ganz, ganz viele Leute mitgewirkt. Unter anderem Jonas Brunnert, ein sehr guter Freund von mir. Hier nochmal ein Grüße an Jonas. Es war viel Arbeit. Es war viel Administrativarbeit. Vielleicht kam mir zugute, dass ich zu der Zeit ja Jurastudent war. Mhm. Das war auch viel rechtliche Lektüre, durchlesen, mit Ministerien sprechen und auch viel in Afghanistan vor Ort. Damals war die Lage ja eine ganz andere als heute. Da war es auch einigermaßen möglich, vor Ort dann mit den Ministerien beziehungsweise den zuständigen Stellen zu sprechen. Aber das war am Ende sehr viel E-Mails hin und her schreiben und, bis es dann, ich glaube, nach knapp 2 Jahren irgendwann geklappt hat, dass sowohl aus afghanischer Seite, sprich das Nationale Olympische Komitee und das Sportministerium und dann aber auch auf der anderen Seite die ISA, International Surfing Association, der Surfdachverband, sich dazu bereit erklärt haben, uns das Go zu geben und damit konnten wir dann die Nationalmeisterschaften austragen.
Was war deren erste Reaktion? Was waren so die schönsten Reaktionen, die du bekommen hast mit deinem offiziellen Antrag? Ich möchte gerne hier in Afghanistan so etwas gründen. Rechnet ja kein Mensch mit.
Ja, Staunen. Beidseitig. Sowohl in der Surfwelt, weil heute ist es anders. Heute sind einige Länder mit dabei in der Surf-Community, seitdem es eben olympisch geworden ist, die jetzt nicht unbedingt klassische Surfnationen sind. Aber damals war es schon ein Novum. Also ich glaube, von den wirklichen Landlock-Ländern, vor allem die zum globalen Süden gehören, war Afghanistan das erste Land. Insofern aus ISA-Seite absolute Staunen, aber gleichzeitig auch sehr unterstützend. Also die wollten auf jeden Fall, dass es irgendwie funktioniert. Und dann auf der anderen Seite aus afghanischer Sicht, da konnten am Anfang eigentlich so gut wie keiner damit was anfangen. Also die wussten gar nicht viele, was das ist. Wir haben ja später auch einen Surftrip in Afghanistan gehabt und da war es eben eine ähnliche Reaktion. Also es war nicht nur Unglaube, sondern es war vor allem Nicht-Glaube, dass es so einen Sport überhaupt gibt.
In Afghanistan lässt sich allenfalls auf Flüssen surfen. Wie viele wilde Flüsse gibt es? Wie muss ein Fluss beschaffen sein, damit du wirklich auf ihm Wellen reiten kannst?
Ich habe mal von einem passionierten Flusswellensurfer, weil das ist tatsächlich auch nochmal eine eigene Disziplin, gesagt bekommen, ich habe es da nicht verifiziert, ob es stimmt, dass es mehr Kilometer Flussküste in dem Sinne gibt als Ozeanküste. Müsste man mal schauen, ob das stimmt oder nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, es gibt sehr, sehr viele Wellen auf Flüssen. Und auch in Deutschland, bevor jetzt 2 Olympiaspiele hintereinander deutsche Surfer angetreten sind und bevor auch die ganzen künstlichen Wellen in Deutschland groß geworden sind, war der Wellenreitsport vor allem ein Sport auf den Flüssen. Man denke an München, Eisbach und...
Stimmt, das kennen die meisten.
Genau, das ist doch wahrscheinlich die bekannteste Fluss.
Und das ist eine wahnsinnig kleine Welle.
Genau.
Das ist
genau.
Ja, einfach nur eine kleine Welle, auf der kann man aber minutenlang stehen, wenn man es schafft, ne?
Könnte man tun, aber wie du schon sagtest, das ist jetzt nicht die größte Welle. Es ist schon ein anderer Sport, das Flusswellensurfen, denn die Flusswelle ist statisch, also die bewegt sich nicht, sondern das ist so eine Turbulenz im Wasser, meistens darunter dann Steine oder irgendwas, was dazu führt, dass schnell herabfließendes Wasser dann hochgeschossen wird.
Und die ist immer gleich.
Und genau, also je nachdem, natürliche Wellen, die verändern sich schon, abhängig vom Pegel. Okay. Aber ich glaube, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber im Eisbach kann man das irgendwie regulieren. Insofern, die wird wahrscheinlich eher gleich sein als jetzt eine natürliche Flusswelle. In Afghanistan, da haben wir mehrere Jahre uns genau angeguckt, wie in dem Bereich, in dem wir dann vorhatten, Flusswellensurfen zu gehen, sich der Pegel verändert. Und dann sind wir zur Eisschmelze dahin gegangen, als die Flüsse eben komplett überquollen, um dann wirklich surfen zu können. Ja, wo ein Surfwille ist, ist auch ein vielleicht Surfwelle, um jetzt mal ganz brachial irgendeinen Spruch zu erfinden.
Wie schwer war es, die Menschen dafür zu begeistern in Afghanistan?
Gar nicht schwer. Nee, was seltsam war, ich denke da jetzt an unser allererstes Mal surfen in Afghanistan, das war der Anblick von uns für die Außenstehenden, wie wir da mit unseren Wetsuits und Schwimmwesten und Surfbrettern da in den Bergen so herumspazieren. Weil wenn man so etwas noch nie gesehen hat und damit auch nichts anfangen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar irgendwas Bedrohliches hat.
Ja.
Aber als wir dann im Wasser waren und die gesehen haben, was wir da eigentlich machen, dann ist das wirklich im 0, nichts umgeschwappt in absolute Euphorie. Also die Leute haben sich um uns geschart und uns Ratschläge gegeben, wie wir da surfen sollen, was wir da machen sollen. Also das war genau diese gleiche Freude Oder ja, eigentlich viel krasser als Freude. Also mir fällt jetzt gerade kein Superlativ ein, aber einfach diese unglaublich tiefe Emotion von in dem Moment sein und das genießen zu wollen, was ich selber gespürt habe, als ich die ersten Male surfen war. Und genauso wurden wir dann angeguckt von den Zuschauenden.
Warum haben die euch Ratschläge gegeben? Ihr wart doch die Experten.
Ja, keine Ahnung. Die waren wahrscheinlich einfach so im Element drin, dass das so rausgeschossen kam von denen.
Das sind tolle Bilder, die du in deinem Herzen trägst, oder?
Nicht nur in meinem Herzen, sondern wir haben auch eine Doku darüber, Unsurfed Afghanistan nennt sich die. Und da kann man auch viele von diesen Bildern sehen. Da konnten wir einige Impressionen auffangen mit der Kamera.
Du leistest Aufbauarbeit in Afghanistan, du hast das Surfen bekannt gemacht, du hast die Vereinigung dort gegründet, aufgrund dessen dann tatsächlich auch Teilnahme bei Olympischen Spielen möglich war. Die Zeit, in der du das gestartet hast, war eine etwas andere als heute. Du hast ja versucht, auch weiterhin in Afghanistan für das Surfen zu arbeiten. Du bist ein Surfaktivist. Das ist eigentlich auch ein ganz schöner Ausdruck. Was hat sich geändert für dich seit Machtübernahme der Taliban vor ein paar Jahren? Wann war das? 2021 mittlerweile?
2021, genau. Ja, mittlerweile schon wieder 3 Jahre her. Was hat sich geändert? Alles. Also,
was sagen die zum Surfen?
Ich habe jetzt nicht groß mit denen gesprochen, aber ich weiß, dass die generell mit Sport nichts anfangen können und gerade eine Sportart, die ja mit Freizügigkeit einhergeht, auch vielleicht vom Geiste her irgendwie nach Freiheit schreit, das wird jetzt nicht unbedingt der Go-To-Sport für die sein. Nee, zu deiner Frage, was hat sich verändert? Alles. Also wir hatten 2018, als wir dann da waren in Afghanistan, um zu surfen, vieles vor, auch in Afghanistan umzusetzen, den Sport dahin bringen, um damit auch ein Stück weit das Land mit aufzubauen. Als Vorbild diente da Skatistan, ein Projekt, bei dem den Kindern in Afghanistan, auch in anderen Ländern, Skaten beigebracht wurde und dadurch ihnen auch ermöglicht wurde, auf der einen Seite zur Schule zu gehen, aber noch viel wichtiger, meine ich, oder mindestens genauso wichtig, auch einfach die Möglichkeit, Kind zu sein, Freude zu haben. Und, und so etwas wollten wir gerne auch mit Surfen machen, weil Surfen auch diese Magie hat. Aber das ist alles undenkbar jetzt. Also das seit 2021 hat sich die Lage fundamental geändert in Afghanistan. Wir hören das nicht mehr so in den Medien. Afghanistan ist nicht mehr präsent, weil keine deutschen Truppen mehr da sind und generell politisch ist auch nicht so gewollt, ist darüber zu viel zu berichten. Aber die Lage ist katastrophal. Also es ist undenkbar, jetzt so ein Projekt in Afghanistan umzusetzen.
Könnte man mit seinem Brett zum Fluss gehen und Wellen reiten? Könnte man das machen? Oder hätte jemand was dagegen?
Das vermag ich nicht zu beantworten. Also ist eventuell möglich, aber mir ging es weder damals noch heute darum, jetzt irgendwie einfach was Verrücktes zu machen, sondern die Intention war schon irgendwie, der Sport, der mir so viel gegeben hat, damit auch etwas zurückzugeben. Also Fokus war immer, da was aufzubauen und in den Regionen, vor allem eben, wie ich gerade gesagt habe, den Kindern auch diese Freude mitzugeben. Und deswegen kann sein, dass es möglich wäre, aber kann ich nicht beurteilen.
Das mit der Freude kann ich natürlich total nachvollziehen. Auch dieses Kindliche zu bewahren, einfach diese freudigen Momente im Alltag zu kreieren. Dafür ist das natürlich perfekt. Jetzt hast du dieses Projekt Skatistan angesprochen, das aber auch ermöglicht, dass Kinder zur Schule gehen. Wie ist der Zusammenhang? Warum ermöglicht es, Kindern zur Schule zu gehen?
Die haben ganz viele Projekte gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die immer noch in Afghanistan aktiv sind. Ich hoffe es, aber wird wahrscheinlich sehr schwierig sein. Und die haben mit den Projekten teilweise Lehrer in ihren Einrichtungen gehabt, wo die Kinder eben, während sie geskatet sind, auch gleichzeitig gelernt haben. Mhm. Oder die konnten teilweise irgendwelche Aufgaben da erledigen und anstelle dessen mussten die eben nicht zu Hause arbeiten, um irgendwie Geld einzutreiben, sondern konnten dann die Zeit nutzen, um zur Schule zu gehen. Also ganz viele verschiedene Projekte. Übrigens, ich weiß, dass Skatistan immer noch zumindest außerhalb von Afghanistan aktiv ist. Insofern, Weihnachten ist zwar vorbei, aber wenn irgendjemand dennoch weiter eine gute Tat vollbringen will, dann ist es sicherlich sinnvoll, das Skatistan da zu unterstützen in den anderen Ländern, in denen sie so aktiv sind.
Es blitzt immer wieder durch diese Begeisterung, wenn du das erwähnst, wenn du vom Surfen sprichst, dann merkt man, das ist ein bisschen mehr als einfach nur eine Leidenschaft. Mhm. Da ist einfach noch mehr. Wenn du das mal in 3 Sätzen zusammenfasst, was ist Surfen für dich?
Drei Sätze. Lass mich drei Bücher darüber schreiben.
Meinetwegen 10, wenn du willst. Ich gebe dir 10 Sätze.
Okay.
12, komm.
Ich mach's mal in zwei kurzen Themenblöcken. Machen wir's mal so. Auf der einen Seite ist Surfen für mich einfach nur wirklich pure Freude. So eine Freude, die ich als Kind erlebt habe, wenn ich zum Beispiel bei Schneeballschlachten mit meinen Freunden teilgenommen habe. Also so simpel sich das auch anhört, trotzdem einfach so wirklich eine unberührte und auch unbeschwerte Fröhlichkeit. Das gibt mir Surfen.
Weil man auch so im Moment ist. Ne? Bei Schneeballschlacht muss ich gerade denken, da ist man einfach im Moment. Man denkt an nichts. Es zählt nur diese eine Sekunde. Es zählt nur diese nächste Sekunde.
Ganz genau.
Und das ist das Schöne.
Jetzt hast du mir geholfen, meine zwei Themenblöcken zu einer zu fusieren, weil das zweite wäre eben genau das gewesen.
Witzig.
In dem Moment sein. Genau das ist es, glaube ich, was auch das Surfen zumindest für mich so besonders macht. Denn es ist zumindest meist eine Sportart, die in der Natur stattfindet. Ne? Also vergessen wir jetzt mal die ganze neue Technologie. Aber für mich ist Surfen vor allem im Ozean sein, umgeben vom Wasser und vom Himmel und von der Küste. Und dann diese Energie, die tausende Kilometer gewandert ist, sie zu suchen, auf sie hinzupaddeln und mit ihr in so eine Art Symbiose einzugehen. Da ist nicht viel Raum für irgendwelche Gedanken von was war, was ist und was sein wird, sondern es ist einfach nur loslassen und das erleben. Und das ist schon überwältigend.
Wir hören immer, das macht süchtig. Wellenreiten macht süchtig.
Das kann ich
man ist gerade wieder runter von der Welle, man muss wieder rauf. Das ist schon wirklich so eine Art Sucht ist? Oder ist es jetzt zu stark?
Nee, definitiv. Definitiv. Also es kann auch was Destruktives haben in Form einer Sucht. Also das immer mehr haben wollen und niemals irgendwie gesättigt sein. Ich habe da auch einige Artikel gelesen, also anscheinend dieser Ausstoß von Dopamin und teilweise auch Adrenalin, der ähnelt auch anscheinend irgendwelchen Drogenrauschen, die man haben kann. Insofern, wenn du von Sucht sprichst, da gibt es Parallelen, ja.
Wie gefährlich kann Surfen eigentlich sein? Denn so ein hoher Dopaminausstoß, der steht natürlich auch manchmal in Verbindung mit der Art der Gefährlichkeit, mit dem Risiko, das damit verbunden ist. Je größer das Risiko, desto größer auch wieder die Belohnung, was da so ausgeschüttet wird an Chemikalien. Wir wissen, diese Wellen auf Tahiti, die waren spektakulär. Wie gefährlich kann Wellenreiten sein? Ich sag jetzt immer Wellenreiten. Sagst du jemals Wellenreiten?
Auf Persisch sage ich Wellenreiten, Mauch Swadi. Im Deutschen würde ich einfach von Surfen sprechen.
Surfen, ne? Ja.
Ja, wie gefährlich kann es sein? Also wenn du so fragst, es kann sehr gefährlich sein, es kann tödlich sein. Es wird als Extremsport eingestuft. Gerade die Welle, die du wieder angesprochen hast, Teopu, die ja auch jetzt in den Olympischen Spielen zu sehen war, die ist gemeingefährlich. Da sterben Leute regelmäßig. Da ist ein messerscharfes Riff darunter. Da wird diese Urkraft entladen auf dem Riff. Also wenn man da nicht ganz genau weiß, was man macht, dann sollte man da lieber nicht hingehen. Aber das ist ja nicht das Surfen, was die meisten Leute praktizieren.
Ja.
Also solange man jetzt nicht in irgendwelche Riesenwellen geht oder ganz gefährliche Wellen, weil eben messerscharfes Riff darunter ist, dann ist, ist das Risiko deutlich geringer. Nichtsdestotrotz ertrinken leider auch jährlich viele Menschen beim Surfen, weil sie einfach die Strömung nicht verstehen. Ne? Also die Hauptsache beim Surfen, über 90% des Surfens ist einfach nur paddeln. Also man sollte schwimmstark sein. Das sieht man nicht unbedingt, wenn man den Sport selber nicht praktiziert, aber die Hauptzeit beim Surfen verbringt man mit Paddeln. Also man sollte sowohl einigermaßen gut schwimmen können, als auch den Ozean, vor allem eben die Strömung verstehen, damit man die Gefahr auch minimieren kann.
Wie war es denn für dich ganz am Anfang, als du es ausprobiert hast? Denn man paddelt ja raus, wartet auf diese Welle und in dem Moment musst du ja, glaube ich, in die Hocke gehen und dich aufrichten und diese Welle mitnehmen. Es dauert wahrscheinlich Monate bis Jahre, oder? Bis man das so entsprechend auch wirklich hinbekommt. Wie war das bei dir? Wie hast du so deine ersten Versuche, deine ersten Monate in Erinnerung?
Also meine erste Erinnerung an mein allererster Surfversuch, das habe ich zumindest als Erinnerung als was total Positives abgespeichert. Ja. Aber wenn du über die Zeit danach sprichst, die ersten paar Wochen und Monate, da muss ich sagen, die waren vor allem frustrierend. Surfen ist von allen Sportarten, die ich kenne, die ich selber praktiziert habe, die Sportart, wo man am langsamsten Fortschritte macht. Und wenn man diesen Sport nicht schon als kleines Kind beginnt, dann kann es unglaublich frustrierend sein, weil es ist ein sehr komplexer Sport. Ja. Es hat so viele Elemente, eben das Physische, das Paddeln dann das Motorische, das schnelle Aufstehen. Eine Sache, die viele Leute unterschätzen, aber die mit am längsten dauert, wenn man neu damit beginnt, ist, den Ozean eben zu verstehen. An welchem Punkt man die Welle am besten bekommt und wie man dann da aufzustehen hat. Und wenn man das alles noch nicht mal gemeistert hat, einigermaßen hinbekommen hat, dann fängt das eigentliche Surfen überhaupt an. Ne? Das Brett zu bewegen, wie positioniert man sein Gewicht, was macht man mit den Beinen, mit dem Oberkörper und, und. Es gibt also so viele Elemente, die man gar nicht separat so richtig gut trainieren kann. Und da Fortschritte zu machen, das dauert sowas von lange. Aber für mich war es eben das in der Natur sein, was mich bei dem Sport gehalten hat. Also ich hatte selbst bei diesen ganzen frustrierenden Erfahrungen dennoch immer Spaß, einfach im Wasser zu sein, so dass ich dann einfach weitergemacht habe und dann irgendwann mal kamen dann die Erfolgsmomente und Erlebnisse.
Warst du ein großes Talent oder hast du dir das alles einfach mit Ehrgeiz erarbeitet?
Ich war kein großes Talent. Nee, ich bin grundsätzlich sehr sportlich und ich war auch erstaunt darüber, wie schwer mir das gefallen ist, im Surfen besser zu werden. Aber das war tatsächlich einfach die konstante Wiederholung. Steter Tropfen hüllt den Stein. Also immer wieder ins Wasser gehen, egal unter welchen Konditionen. Und dann hat es irgendwann mal Klick gemacht. Aber so ein Surf-Supertalent Poseidon auf Wasser war ich nicht. Nee.
Gut, du warst irgendwann afghanischer Meister. Das ist leichter als vielleicht französischer Meister zu werden. Durftest dadurch bei der WM teilnehmen. So letzter bei der WM gewesen dann?
Nee,
nicht mal. Ich habe mir nämlich ganz kurz überlegt, warst du so eine Art Eddie the Eagle am Anfang? Weißt du, der britische Skispringer, der wirklich voller Herz war und das gemacht hat, aber wirklich ferner liefen zu finden war. Also wenn man sagt, oh, sollte der eigentlich teilnehmen. Ja, aber Eddie the Eagle ist ja dann auch irgendwie ein Phänomen. Es gibt ja einen Kinofilm mittlerweile. Oder gab es ja über ihn. Warst du so eine Art Eddie the Eagle?
Im ersten Jahr vielleicht, mittlerweile nicht. Also ich gehöre, weiß Gott, nicht zur Weltelite, aber ich bin jetzt auch nicht konstant Letzter oder sowas.
Das reicht ja schon mal.
Ja, also wie gesagt, auch damals war der Fokus für mich oder die Motivation, ins kompetitive Surfen zu gehen, gar nicht so sehr, weil ich jetzt auf Teufel komm raus irgendwelche Medaillen gewinnen wollte, sondern eher, ja, vor allem auch Afghanistan einfach unter einem anderen Licht mal wirken zu lassen, als was es damals immer dargestellt wurde.
Ja, du hast das Surfen natürlich auch, habe ich gesehen, auf einem Foto verewigt, auf deiner Haut, Tattoo. Ich konnte nur nicht ganz entziffern, da sind ein paar Wellen drauf. Das habe ich richtig gesehen, oder? Sind es diese klassischen japanischen Wellen? Dieses eine tolle Bild, ich habe den Künstler vergessen, ja, aber es gibt die Welle.
Genau. Das ist es nicht.
Die ist es nicht, okay. Aber es ist sowas wie eine Welle.
Genau.
Habe ich gesehen. Und dann war aber so eine Art Obst dabei.
Genau.
Was ist das?
Wo hast du denn das Bild aufgeschrieben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich irgendwo gesehen.
Okay.
Ja, diese also Art heute bist Obst. Du natürlich zugeknöpft hier. Es ist ja auch Winter.
Die Art Obst ist ein Granatapfel.
Das ist ein Granatapfel.
Das ist ein Granatapfel. Einer meiner Lieblingsfrüchte und hat ganz viele Bedeutungen für mich. Aber vor allem schmeckt sie mir sehr gut. Und sieht ganz gut aus, finde ich.
Aber welche Bedeutung hat ein Granatapfel für dich?
Also, das hat verschiedene Ebenen. Ein paar behalte ich für mich, aber ein Stück weit ist es für mich sinnbildlich für das Leben, einfach das Leben leben. Also,
du meinst, es ist die afghanische Version von Forrest Gump. Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie, was du bekommst. Heißt es dann, glaube ich, auf Deutsch?
Vielleicht geht es teilweise in die Richtung. Ja, weiß nicht. Es ist einfach so eine wunderschöne Frucht, die dann innen so anders ist, als sie von außen wirkt. Insofern geht das wahrscheinlich in den Bereich, was du gerade mit Forrest Gump formuliert hast. Ich habe auf meinem anderen Bein zum Beispiel auch eine Qualle. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich hab das Gefühl, wenn man eine Qualle verstanden hat, hat man irgendwie das ganze Leben verstanden.
Oh,
also ein Stück weit einfach ein Fragezeichen setzen und dann irgendwie mit dem Fragezeichen umgehen. Und so ist auch ein bisschen das Leben leben für mich.
Interessant. Eine Qualle ist erstmal für uns etwas, was wir eher dann wieder gleich wegschmeißen.
Aha.
Keiner möchte eine Qualle berühren. Keiner möchte eine Qualle im Weg haben, wenn er im Meer schwimmt. Ein relativ ungesehenes, Ja, wir nennen es schon fast nicht Tier. Mhm. Ist eine Qualle ein Tier? Ich bin nämlich nicht ganz sicher.
Das Tier, das kann ich ja auch nicht sagen. Okay. Aber ja, also du hast das ganz schön formuliert. Das sind eben diese ganzen Assoziationen, Bilder, vielleicht sogar Vorurteile, die wir von der Qualle haben. Aber eine Qualle ist eben so viel mehr. Ne? Das ist so eine ganz enge Interpretation einer Qualle. Aber gleichzeitig sind Quallen wunderschön. Das sind diese uralten Wesen, die im gesamten Ozean bis in die tiefsten Tiefen zu finden sind und in unglaublicher Eleganz mit dem Wasser sich bewegen. Also es ist immer eine Frage der Perspektive. Man kann, glaube ich, noch ganz viele andere Seiten von Quallen aufmachen oder eben auch von Granatäpfeln. Und genau das ist für mich das Leben. Also ja, ganz viele Unbekannte. Und immer wieder ertappe ich mich, wie ich meine, verstanden zu haben, was das Leben ist. Und genau dann stelle ich aber auch fest, dass das ein Irrglaube ist, weil das Leben ist Unendlichkeit, unendliche Fülle und sich darauf einzulassen und eben mit dieser auch Ungewissheit klarzukommen, hat einen unglaublichen Reiz.
Wann hast du das letzte Mal geglaubt, das Leben verstanden zu haben und dann war es doch ganz anders? Wann war das letzte Mal?
Lass mich überlegen. Kann ich dir aus dem Stegreif gar nicht sagen. Hattest du denn schon mal so einen Moment?
Ich muss jetzt auch gerade überlegen. Nein, ich glaube, ich habe das Leben nie wirklich verstanden.
Ja.
Also wir alle verstehen, dass Menschen zusammenarbeiten müssen, um das meiste rauszuholen, damit wir alle was davon haben. Das kapieren wir, glaube ich, jeden Tag. Mhm. Beim Granatapfel weiß man doch aber eigentlich, wie er innen drin aussieht, oder? Ein Granatapfel birgt eigentlich wenig Überraschung.
Siehst du, das sagst du, weil du in wahrscheinlich vor allem nur Deutschland Granatäpfel gegessen hast.
Definitiv, ja.
In Afghanistan gibt es, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, über 30 oder 40 Sorten von Granatäpfeln. Es gibt welche ohne Kern. Es gibt welche, die kannst du nicht mal aufmachen, weil die dann sofort zu einem Saft werden. Es gibt welche in Gelb, in Braun, in verschiedensten Farbtönen, riesengroße, ganz kleine. Also Granatapfel ist nicht nur Granatapfel.
Großartig. Du siehst, und plötzlich haben wir die Bedeutung dieses Granatapfels als Tattoo erfasst.
Schau an, wie mit der Geschichte meiner Mutter. Du hast mir jetzt erklärt, was mein Tattoo für eine Bedeutung hat. Und ich wusste es vorher nicht.
Doch, du wusstest das.
Ich meine, Spaß.
Doch, du wusstest das. Du hast einen deutschen Pass. Du bist ja hier groß geworden. Darfst aber trotzdem für Afghanistan antreten. Hast auch noch einen afghanischen Pass.
Ja, das ist alles ein bisschen komplex, weil Staatsangehörigkeitenrecht, da gilt es ja immer, die rechtlichen Gebilde von beiden Staaten irgendwie zu berücksichtigen. Aber um es kurz zu machen, ja, ich bin oder ich war zumindest berechtigt, für Afghanistan anzutreten. Aktuell ist das alte Nationale Olympische Komitee Afghanistans, also das, bevor die Taliban an die Macht kamen, immer noch die Anerkannte vom IOC. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Aber solange zumindest dieses NOK aktiv ist, kann ich für Afghanistan antreten.
Du willst natürlich auch auf die Lage deines Geburtslandes aufmerksam machen durch deine Mission, indem du auch jetzt von diesem Land erzählst, was wir alle nicht wirklich kennen. Wir wissen alle sehr, sehr wenig. Wir verbinden sofort Bürgerkrieg damit, Armut, die verbreitet ist in Afghanistan. Dabei ist dieses Land natürlich so viel mehr. Und das möchtest du ja auch vermitteln. Was würde uns überraschen? Was wissen wir so gar nicht von Afghanistan, wie es wirklich ist?
Ich glaube, Essen.
Ach, ich?
Also um jetzt eine Sache aufzugreifen, und es gibt sicherlich noch ganz viele andere Sachen, aber afghanisches Essen ist unglaublich lecker. Das sage ich jetzt nicht nur als jemand, der das sein ganzes Leben gegessen hat, sondern ich merke das immer wieder, wenn Leute authentisches afghanisches Essen essen, dass sie davon immer sehr beeindruckt sind. Und es sind nicht nur die Rezepte, sondern auch die afghanischen Lebensmittel, also gerade Obst und Gemüse. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es andere Sorten sind oder eher die Erde, die so mineralhaltig ist und auch in einer gewissen Höhe wächst. Aber zum Beispiel afghanische Honigmelode aus dem Norden, das ist nicht von dieser Welt. Also ich war nie ein großer Freund von Honigmelone. Ich habe immer Wassermelone bevorzugt. Übrigens, Wassermelone hätte auch ein Tattoo sein können. Mag ich sehr, sehr gerne.
Ist ja noch ein bisschen Platz auf der Haut.
Nicht wahr? Aber erst in Afghanistan habe ich Honigmelone zu lieben gelernt und auch irgendwie verstanden, warum sie Honigmelone heißt. Weil zumindest die Sorte, da gibt es auch verschiedene Sorten von, aber eine spezielle Sorte, die ich jetzt im Kopf habe, viel mehr gerade im Mund, ich denke gerade daran, komme ich Hunger, ja. Die schmilzt im Mund wie Honig und schmeckt auch genauso süß. Also wirklich unfassbar lecker. Ja, also ich glaube, mit Essen kann man sehr, sehr viele Leute von Afghanistan begeistern.
Ja. Was ist sonst ein typisches afghanisches Essen, was wir sonst hier zum Beispiel nicht bekommen?
Es gibt ganz viele verschiedene Speisen in Afghanistan. Es ist ein föderaler Staat, ähnlich zu Deutschland. Also in jeder Region gibt es andere Kulturen, andere Menschen und damit auch anderes Essen. Aber um dir jetzt einfach mal eine Antwort zu geben, Qabuli, das ist so ein Gericht aus der Region Kabul. Langkorn gerösteter Basmati-Reis, der ganz speziell mit verschiedenen Soßen und Gewürzen mehrere Stunden zubereitet wird. Und ja, so einen Reis habe ich in Berlin noch nicht bekommen.
Wie ist die Jugendszene da?
Die Jugendszene?
Ja, also was würde uns überraschen? Einen Jugendlichen, gibt es eine coole Musikszene, mit der du zum Beispiel auch was anfangen kannst?
Okay, also bei Afghanistan ist es so, es ist ja leider seit 2001 wieder in so einem krassen Ausnahmezustand. Aber der Ausnahmezustand hat ja irgendwie schon 1973 angefangen. Da war ja eine politische Katastrophe, die andere abgewechselt hat. Also von Kriegen zu Staatsstreichen und so weiter. Deswegen kann ich dir gar nicht jetzt so viel über die Jugendszene in Afghanistan sagen. Aber aufgrund der ganzen Kriege ist Afghanistan auch eins der Länder mit der größten Diaspora, also die größte Exilbevölkerung der Welt, zumindest pro Kopf gesehen. Und ja, wenn du mich da fragst über die Jugend Afghanistans, ich würde sagen, auch da lässt sich alles finden. Ne? Also es gibt afghanischstämmige, so ziemlich in jeder Ecke der Welt. Es gibt auch so einen afghanischen Witz, dass so, als der erste Afghane in den Mond gegangen ist, er davon erstaunt war, dass er hinter einem Stein einen anderen Afghan gefunden hat. Ne? Also im Sinne von Afghanen gibt es überall. Ja. Und da würde ich sagen, ist es vielleicht das Beeindruckende, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch kein afghanisches Phänomen, sondern ein Phänomen von Menschen, die in andere Länder gezogen sind, dass es möglich ist, teilweise so zwei Identitäten zu haben. Also zum Beispiel, wenn ich dich jetzt anrufen würde und du meinen Namen nicht kennen würdest, glaube ich, würdest du jetzt nicht auf Anhieb herausfinden, dass ich afghanischstämmig bin. Insofern ist es fällt mir leicht, in der deutschen Gesellschaft oder ich bin oft in Portugal auch da, einfach alles mitzunehmen und mitzumachen, was da so gang und gäbe ist, aber gleichzeitig ja auch die afghanische Identität zu leben und die afghanische Kultur zu leben. Also das ist vielleicht das Erstaunliche.
Wann hast du denn zum allerersten Mal deine deutsche Identität gespürt? Denn du kamst als Fünfjähriger, wann war das? 90er Jahre, ne?
Genau.
Anfang 90er Jahre, als Fünfjähriger kamst du mit deiner Familie, als Flüchtlingsfamilie nach Deutschland. Ihr seid dann in Göttingen gelandet. Du sahst anders aus als viele andere in der Klasse. Du hast dich sicherlich nicht als Deutscher gefühlt.
Ja.
Oder doch?
Nee, überhaupt nicht.
Weil bei Kindern geht es ja vielleicht manchmal dann doch deutlich schneller als bei Jugendlichen.
Also auf jeden Fall geht es bei Kindern schneller, auch das Sprache erlernen, das ging auch ratzfatz. Aber wir waren damals, als wir neu gekommen sind, in so einem sozialen Brennpunkt, wo die NPD sehr stark war und da gab es auch so eine rechte Vereinigung. Da bei uns im Häuserblock überall Hakenkreuze und. Also es war schon eine sehr, wie soll ich sagen, alles andere als ein willkommener Empfang. Und der Anfang, da habe ich mich nicht wirklich dazugehörig gefühlt. Deine Eingangsfrage war ja, wann habe ich meine deutsche Identität das erste Mal wahrgenommen? Also vielleicht, um über die Frage noch ein bisschen zu reden, um die erstmal zu dekonstruieren, aber danach kann ich auch gerne eine positive Antwort geben. Für mich sind Identitäten im Allgemeinen, aber gerade bezogen auf Nationalitäten, immer im Kontext funktionierend. Also ich fühle mich nicht per se als Deutsch oder als Afghane, sondern immer in einem gewissen Kontext habe ich halt was Afghanisches oder was Deutsches. Insofern so richtig das Gefühl, hier war ich mal Deutsch oder hier war ich mal Afghane, habe ich jetzt ja nicht so allumfassend.
Aber man will dazugehören am Anfang irgendwann, oder? Man will dazugehören.
Ja, wozu ist die Frage?
Ja, in dem Fall zu den Deutschen, zu der Mehrheit. Also das höre ich sonst von anderen Flüchtlingen, die während der letzten Jahre gekommen sind. Die wollen zwar ihre andere Identität jetzt weder leugnen noch verlieren, aber man möchte dazugehören.
Ja gut, aber was heißt das schon? Also so ein Gefühl von, ich gehöre zu der 80 Millionen oder wie auch, weiß nicht, wie viele Leute gerade in Deutschland leben, so ein umfassendes Gefühl, das ist mir zu abstrakt, also das fühle ich nicht. Mhm. Aber so ein Dazugehörigkeitsgefühl in dem Ort, in dem ich bin und mit den Menschen, die um mich herum sind, klar, das ist schon wahrscheinlich in vielen Fällen etwas was Schönes.
Ist gar nicht so wichtig für dich, Identität, oder?
Naja, wie gesagt, es ist nichts, was ich mir selber irgendwie einrede. Also wenn ich dann im Zimmer rumsitze, dann freue ich mich nicht darüber, irgendeine Identität mir gebastelt zu haben.
Nein, das tut, glaube ich, kaum einer.
Genau, sondern im Kontext abhängig. Also ich habe, um jetzt mal das anders zu erläutern, ich glaube, ich habe vieles an mir, was von außen hin als deutsch erachtet wird. Und es gibt auch viele deutsche, ja, wie soll ich sagen, Ergebnisse, Produktionen, die mir unglaublich viel bedeuten. Johann Sebastian Bach zum Beispiel. Ich bin Groupie von Bach. Ich liebe seine Musik.
Gab einen tollen Film auch jetzt, Weihnachten im Fernsehen übrigens, über Bach. Mhm. Kannst du noch gucken? ARD Mediathek. Hab gerade vergessen, wie der genau heißt. Bach-, toller Film. Mhm.
Okay, siehst du? Ja. Weiß ich Bescheid. Dann etwas, was ich erst gemerkt habe, und vielleicht ist das auch schon die Antwort zu deiner Frage, dass es mir was bedeutet, als ich das erste Mal länger außerhalb von Deutschland war, ist deutsches Brot. Ich liebe deutsches Brot. Also ich habe auch vor ein paar Jahren, also während Corona, angefangen selber zu backen. Also ich kenne eigentlich kein Land, wo die Brotkunst so zelebriert wird und auch so lecker ist wie in Deutschland. Aber das ist auch, glaube ich, vielleicht das Problem, was ich mit Identität habe. Jetzt, wo ich es gerade erläutere, fällt es mir auf. Leider wird in den allermeisten Fällen Identität eher als etwas genutzt, was zur Abgrenzung dient. Gehört nicht zu der gerade nationalen Identität immer dazu, dass man sagt, das ist die Gruppe und ihr gehört nicht zu der Gruppe. Mhm. Vielleicht ist es das, was dazu geführt hat, dass ich jetzt nie großartig in irgendeine Richtung patriotisch mich entwickelt habe.
Und das ist drin in uns Menschen. Vielleicht. Dass wir uns leider abgrenzen wollen. Wir wollen zu einer Gruppe gehören, die besser ist als eine andere Gruppe. Mhm. Liegt natürlich auch dem sportlichen Wettbewerb zugrunde, diese Philosophie, ne?
Ja, also zweiteres auf jeden Fall, ja, es kann sein. Aber mir ist es in den ersten Jahren tatsächlich schwer gefallen, mich deutsch zu fühlen. Und was ganz interessant war, ich hatte Familie damals, die zur gleichen Zeit in Frankreich angekommen ist, ebenfalls Kriegsflüchtlinge. Und bei denen war es ganz anders. Also bei denen ging es irgendwie ratzfatz. Und das ist auch heute so, dass sie sich einfach als Franzosen sehen. Und deswegen, wie es immer so ja, platt heißt, aber ich benutze jetzt einfach mal diese Metapher. Dazugehörigkeitsgefühl oder Integration ist eben keine Einbahnstraße. Ne? Also es ist schwer, von jemandem zu erwarten, dass er gefälligst dazugehört, wenn irgendwie nicht das Gefühl gegeben wird, dass diese Person auch wirklich dazugehört. Und so habe ich mich zumindest in den ersten Jahren gefühlt. Als ich dann aber angefangen habe, mehr zu reisen und ins Ausland zu gehen, habe ich eben dann doch gemerkt, so, ja, okay, ich habe schon sehr viel Deutsch Gelesenes an mir.
Du warst doch sehr pünktlich heute.
Ja, genau, sehr schön, du sagst es. Also ich weiß ja gar nicht, ob Pünktlichkeit noch so eine deutsche Tugend ist.
Es ist
so eine
preußische Tugend. Aber obwohl, ja, im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja, Japan, schon. Schweiz, also die sind deutscher als die Deutschen in der Hinsicht.
Das stimmt. Ja. Italiener glaube ich eher nicht. Franzosen weiß ich gar nicht, wie die so mit der Pünktlichkeit so nehmen, ob das da so ein Wert ist.
Also in Afghanistan ist Pünktlichkeit auf jeden Fall nicht einer der großen Tugenden. Und da muss ich sagen, da bin ich durchweg deutsch. Ich bin ein Freund von Pünktlichkeit, einfach weil das hilft, um besser zu planen und.
Welches Bild ist dir denn ein besonders großes Anliegen, dass du von Afghanistan der Welt oder auch den Deutschen vermitteln möchtest, damit wir dieses Land besser einschätzen können, besser einordnen können? Was ist ein wichtiger Aspekt?
Mhm. Interessante Frage. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenken würde, könnte ich dir jetzt vielleicht etwas Brauchbareres geben. Aber mein erster Impuls, der aufpoppt, ist Spiritualität. Afghanistan, nicht das Konstrukt, Nationalkonstrukt Afghanistan, das gibt es erst seit ein paar hundert Jahren, sondern die Region und die Kultur und eben auch die Spiritualität, die auf dem Land schon seit mehreren Jahrtausenden existiert. Ich glaube, die kann gerade in heutiger Zeit, wo aus politischer Sicht, aber eben auch viel tieferschichtigen Ebenen so viel Diffuses gerade passiert, könnte vielleicht dazu beitragen, positive Impulse zu geben. Also,
was heißt denn Spiritualität genau?
Ja, also was der Duden dazu sagt, kann ich ja nicht sagen. Aber was ich jetzt darunter verstehe bzw. kommunizieren will, ist das Bewusstsein von sich selbst und eben vom Sein, vom Leben. Und sich nicht zu verlieren, ja, in Belanglosen, müsste man jetzt definieren, was das bedeutet. Aber einfach vielleicht noch diese Frage sich zu stellen, was denn genau das Leben ist. Dieses Staunen noch zu haben, die man vielleicht als Kind hat, das Leben leben zu können. Kann in Richtung Religiosität gehen, also diese großen Menschheitsfragen, woher komme ich, was bin ich, wo gehe ich hin. Aber das muss gar nicht so verkopft und konzeptionalisiert sein, sondern vielmehr, und da greife ich jetzt das auf, was wir schon beim Surfen besprochen haben, einfach den Moment in seiner Gänze zulassen und sich dafür zu öffnen. Da fällt mir ein schönes Sprichwort aus dem Persischen an, Damradimat, was vielleicht mit Carpe Diem übersetzt werden kann. Also ehre den Augenblick. Mhm. Wirklich nicht einfach nur in den Gedanken verloren zu sein, sondern wahrnehmen, was gerade passiert. Und ich glaube, jetzt komme ich zu deiner Frage zurück, das kann Afghanistan, afghanische Geschichte Kultur Afghanistans einen mitgeben. Weil es war seit Jahrtausenden ein Hort der Spiritualität. Also der Buddhismus war riesengroß in Afghanistan. Man denke an die größten stehenden Buddha-Statuen, die 96 von den Taliban in die Luft gesprengt wurden. Aber auch der Sufismus, das ist die mystische Strömung im Islam, hatte seine Glanzzeit mitunter in Afghanistan. Der Zoroastrianismus und. Das ist vielleicht die Antwort, die ich dir geben will.
Ja, in unserer Gesellschaft ist, glaube ich, sehr viel Oberflächliches, sehr viel Konsum, wenig Nachdenken drin, glaube ich. Ich muss gerade denken an eine Kandidatin in einer Quizshow, die ich neulich gesehen habe. Und sie wurde gefragt, was ihr großes Hobby ist. Und sie antwortete, shoppen. Jetzt frage ich mich gerade, könnte das auch eine typische Antwort in Afghanistan sein oder eher nicht? Mein großes Hobby ist Shoppen.
Shoppen. Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Dadurch, dass wir uns nicht mehr öffnen und nicht mehr in diese Einkehr gehen, sondern stattdessen die ganze Zeit nur so Äußerem hinterherlaufen, fangen wir an, irgendwelche Götzen, die da wären, Shoppen als Lebensinhalt nachzueifern und nachzulaufen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz gut wäre, mal wieder in sich zu kehren und eben mehr sich mit Spiritualität auseinanderzusetzen.
Die Deutschen meckern ja sehr viel. Die Deutschen stöhnen sehr viel, sie beschweren sich sehr viel. Das hört man immer wieder und ich kann es nachvollziehen, persönlich. Also unser Niveau, auf dem gejammert wird, ist extrem hoch. Vielleicht auch aufgrund dieser Situation, dass wir ein relativ reiches Land sind, dass es vielen Menschen, einem Großteil sehr, sehr gut ging die ganzen letzten Jahrzehnte, sodass es eigentlich kaum nachzuvollziehen ist, wie man im Vergleich zu anderen Ländern einfach so viel sich beschweren kann. Ist euch das aufgefallen damals schon, als ihr nach Deutschland gekommen seid? Wie habt ihr Deutschland in dieser frühen Phase wahrgenommen?
Ja, interessante Frage. Ich kann die jetzt gar nicht für uns alle beantworten, wenn du euch sagst, sondern am Ende war es eben...
Ich meinte die Familie, ein paar habt ihr ja. Oder mit wem seid ihr rübergekommen? Vater, Mutter?
Vater, Mutter und meine Schwester.
Und deine Schwester.
Und Großeltern, genau. Mhm. Ja, dennoch, ich müsste jetzt mal mit denen sprechen. Interessante Frage, vielleicht werde ich das heute auch mal tun. Ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen und ich war noch zu klein, als dass das jetzt eine Frage war, die mich beschäftigt hat. Wir waren arm, als wir nach Deutschland angekommen sind. Ich glaube 2012 oder so hat das Bundesverfassungsgericht erst entschieden, dass der Mindestsatz für Geflüchtete, Asylsuchende mindestens so hoch sein muss wie der von Hartz-IV-Empfängern. Irgendwie sowas. Ich habe das jetzt technisch nicht ganz wiedergegeben, aber das war irgendwas in dem Zeitraum. Aber als wir damals gekommen sind, war das Niveau noch deutlich darunter. Das bedeutet, wir waren einfach arm, kann man nicht anders sagen. Ja. Aber dennoch waren wir froh darüber, dass wir nicht in einem Kriegsland waren. Insofern haben wir zumindest jetzt nicht groß gemeckert. Und vielleicht einen anderen Teil deiner Frage mal aufzunehmen. Ich kann schon nachvollziehen, dass so eine gewisse Unzufriedenheit herrscht, weil sich mit den Ärmsten zu vergleichen, wenn man sie nicht sieht, wenn man eben nicht gefühlt sich dessen bewusst ist, dass es Leuten so viel schlechter geht und es einem eigentlich ja gut geht, das ist zu abstrakt, ne? Sondern man misst sich eben mit dem, was drumherum ist. Und sowohl Deutschland als auch Europa ist schon seit einigen Jahren dabei, eben wirtschaftlich schwächer zu werden. Und die Aussichten sind ja auch eher düster im Sinne von, dass es noch weiter runtergeht. Insofern kann ich schon irgendwie verstehen, dass da so ein Unbehagen ist. Leider habe ich eher den Eindruck, dass heutzutage viele sich nicht dessen bewusst sind, dass das vielleicht eines der großen politischen Probleme ist, eben dieser wirtschaftliche Verfall, will ich nicht sagen, aber zumindest Absturz, sondern sehen dann die Probleme in anderen Bereichen, ich denke dann Migration und so weiter, wo es sicherlich auch Probleme gibt, aber die dann viel größer dargestellt werden und quasi ja stattdessen als Hauptproblem auserkoren werden, anstelle von da anzusetzen, wo wirklich das Problem vielleicht gerade ist.
Ja. Wie sah denn der Kulturschock aus, den ihr erfahren habt, als ihr, du warst 5 zu der Zeit, als ihr nach Deutschland gekommen seid? Mhm. Wie hast du das in Erinnerung?
Ich denke da vor allem an eine Sache. Ich war ja vorher in Russland und da auch im Kindergarten in Russland.
Ja.
Und das war hardcore.
Also dein Vater war Diplomat.
Genau,
ne?
Genau.
Glaube ich, genau. Und ihr seid mal gependelt zwischen Russland und Afghanistan und irgendwann aber ganz nach Russland gegangen.
Genau.
Und
genau.
Habt euch dann zur Flucht nach Deutschland entschieden.
Richtig, ja.
Okay.
Weil wir sonst abgeschoben worden wären nach Afghanistan. Und zum Beispiel Najib, der dann an der Macht war, bevor die Mujahideen an die Macht gekommen sind in Afghanistan, der wurde von den Taliban er und seine Familie, zumindest sein Bruder, erhängt und durch die Stadt geschliffen und so weiter. Und genau diesem Schicksal wollten meine Eltern uns ersparen, verständlicherweise. Ja. Und aber zu deiner Frage zu Kultur, radikaler Themenwechsel. Ich weiß noch, also in Russland, das war kein Kindergarten, das war ein Gulag, ja. Also wir mussten essen. Und ich habe als kleines Kind schon nie was gegessen. Wenn wir nicht gegessen haben, wurden wir geschlagen. Wir mussten schlafen. Ich habe als kleines Kind nie mittags geschlafen. Wenn wir nicht geschlafen haben, wurden wir geschlagen. Mhm. Also es war wirklich kein schöner Ort hinzugehen. Und dann kam ich in Deutschland an, gehe in den Kindergarten und sehe, wie draußen nackt die Kinder toben. Das war so ein Waldkindergarten, Montessori. Und ich dachte, ich werde nicht mehr. Wo bin ich denn hier gelandet? Also ich habe im russischen Kindergarten gehabt, muss man dazu auch sagen, schon Mathe. Ich glaube sogar, also mindestens Addition. Ich weiß nicht, ob Multiplikation schon durchgehabt. Und da war auf einmal alles nur noch Spaß haben, wild sein, rumtoben. Damit konnte ich am Anfang nichts anfangen, muss ich ehrlich gestehen, weil ich es einfach nicht kannte. Aber sehr schnell habe ich es zu lieben gelernt. Das war vielleicht so mein erster großer Kulturschock.
Als damals 9/11 passiert ist, hat das was verändert?
Ja, aber hallo.
Ja, auch sogar.
Total.
Sogar,
total.
Aber hallo.
Vor 9/11 konnte man mit Afghanen nicht so richtig was anfangen. Also das hat nicht so groß die Rolle gespielt, dass ich aus Afghanistan komme. Eher vielleicht der Umstand, dass ich eine dunklere Hautfarbe habe und so weiter. Aber dann nach 9/11 habe ich gemerkt, wie das auf einmal als eine Bedrohung wahrgenommen wurde. Ne? Also,
Woran hast du es gemerkt dann? Also, dass es diese vielleicht etwas neuen, aufgefrischten Ressentiments dir gegenüber gab. Woran hast du es gemerkt?
Dass immer mit mir, wenn es dann irgendwie hieß, dass ich aus Afghanistan bin, dann sofort über Terrorismus und Vollverschleierung und dies, das, jenes gesprochen werden würde. Also, dass das Thema dann sofort war, so, ja, und wie ist das denn mit Osama bin Laden und deiner Familie und bla bla bla. Also komische Themenassoziationen und auch immer die Reduktion auf solche Themen. Das war ja zum Beispiel eine Sache.
Wie viel Familie hast du in Afghanistan aktuell? Wie viele Onkel, Tanten, Großeltern sind da?
Glücklicherweise niemand.
Da ist niemand,
okay. Nee, und dann bin ich auch froh drüber. Okay. Mein Opa väterlicherseits ist tatsächlich mit 99 Jahren, 1999, aus Afghanistan nach Pakistan geflohen, einfach weil es unter den Talibanen dann doch so schlimm war. Aber das war dann das letzte nahe Familienmitglied von mir.
Was ist das Afghanischste an dir? Du sagst, das ist eine typische Eigenschaft. Die habe ich von meinen Eltern mitbekommen.
Du stellst Fragen, da muss ich mal drüber nachdenken. Sehr interessant.
Naja, ich sehe dich ja vor allem auch als Deutscher natürlich. Also für mich bist du ja vor allem ein Deutscher. Ich meine, du hast Jura studiert, du sprichst Deutsch. Also du bist ja mit 5 hierher gekommen. Du bist Deutsch. Aber umso spannender ist es ja immer, wenn man dann es noch schafft, diese zweite Kultur in sich zu tragen und sie aber auch einfach zu zelebrieren.
Also ich glaube, äußerlich gesprochen, wahrscheinlich meine grünen Augen, weil es eher untypisch ist, braune Hautfarbe zu haben und helle Augen. Aber du fragst ja wahrscheinlich nach Verhaltensweisen. Wahrscheinlich die Liebe zur afghanischen Musik, weil anders als afghanisches Essen, wo ich fest von überzeugt bin, dass sie so gut wie jedem schmecken wird, ist afghanische Musik wahrscheinlich wirklich etwas nur für Ohren, die damit aufgewachsen sind.
Wer Interesse hat, sich jetzt einen der ganz großen afghanischen Künstler, die auch sehr beliebt sind, einmal mal anzuhören. Gib uns mal einen Tipp. Wonach suchen wir?
Okay, also ich höre eher alte klassische Musik. Okay, afghanische klassische Musik, ich glaube, die würde
die
man gar nicht finden.
Sein. Die kann anstrengend sein, ne, glaube ich. Weil das so eine ganz andere Klangwelt ist.
Ja, ja. Ne? Also auch die Interpreten, die ich jetzt nennen werde, ich weiß nicht, ob man die unbedingt finden wird, aber Farhad Daryar und dann so ein ganz großer Name ist Ahmad Zoher, der in den, ich glaube, 70ern oder 80ern tragisch gestorben ist, aber das ist so ganz große Musik. Aber, jetzt wo wir schon mal dabei sind, afghanische Musik, die kann man gar nicht jetzt ganz separat sehen als Musik aus diesem Land, sondern die ist eingebettet in der nordindischen Musik. Mhm. Und da ist jetzt vor kurzem, vor weniger als einer Woche, einer der größten Interpreten gestorben, Zakir Hussain. Ein Tabla-Spieler, Perkussionsspieler, ich selber spiele auch Perkussion, also dieses Instrument. Das kann ich allen sehr ans Herz legen, sich das mal anzuhören. Ravi Shankar haben ja viele vielleicht
Ravi
wahrscheinlich
Shankar
von
den ist natürlich Beatles eine Legende.
Ja. Genau. Und der Vater von Zakir Hussain, das war der eben Trommel-Tabla-Spieler von Ravi Shankar. Und sein Sohn, Zakir Hussain, der quasi der Bach der Tabla ist, der ist jetzt vor kurzem gestorben, also unabhängig jetzt von seinem Tod, lohnt es sich sehr, seine Musik sich mal anzuhören.
Ist Nora Jones nicht sogar die Tochter von Ravi Shankar?
Genau.
Ist sie, ne? Ist sie, ja. Nora Jones. Also guck mal, also wir sind alle um ein paar Ecken, sind wir schon bei der afghanischen Musik dann.
Schon.
So schnell geht das. Ja. Sag zum Abschluss noch, was hast du festgestellt in deinem Leben? Inwiefern konnte Sport in deinem Leben, und du stehst für Sport, du stehst für das Surfen, du hast auch Kampfsport, glaube ich. Ach, sag mal, du hast ein Bild geschickt. Ey, jetzt gerade. Du hast ein ganz frisches Bild geschickt. Da stehst du auf dem Podest, auf 1, und dahinter steht Jiu-Jitsu. Hast du gerade gewonnen?
Ich habe die portugiesischen nationalen Meisterschaften im Jiu-Jitsu gerade gewonnen, genau. Also in meiner Kategorie.
Ja. Da liest man nirgendwo von. Ich habe das nur, weil du mir das Foto geschickt hast. Ich habe gesagt, wie ist der Jiu-Jitsu-Champion? Aber ich konnte das nirgendwo finden. Ach, das hast du auch noch gemacht nebenbei.
Ja, aber das ist jetzt einfach nur ein Hobby. Macht mir Spaß.
Du bist Erster geworden?
Ja, anders als beim Surfen würde ich sagen, dass ich bei dem Sport tatsächlich recht talentiert bin.
Ach, wie herrlich ist das. Dann sag noch, welche Projekte hast du gerade noch am Laufen? Es gab mal ein Wir-machen-Welle-Projekt. Da habt ihr afghanischen Flüchtlingen, habt ihr sozusagen das Surfen beigebracht. Ne? Was hast du im Augenblick für Projekte laufen? Denn du hast ja auch noch einen richtigen Job nebenbei. Was bist du aktuell? Ich weiß, Innovationsberater. Bist du Innovationsberater noch?
Ich bin noch Innovationsberater. Insofern, wenn du ein Problemchen hast, können wir gerne gleich drüber sprechen.
Okay, gut.
Zu den Projekten. Mit Corona, aber vor allem seitdem die Taliban an die Macht gekommen sind, sehe ich zumindest keinen Raum, wie ich sinnvoll in Afghanistan was aufbauen kann. Ich hoffe, dass bald die Zeit wieder kommt und dann werde ich auch sehr gerne wieder mit dabei sein. Also wenn da draußen auch Leute sind, die gute Ideen haben, wie man was Sinnvolles machen kann, haut mich gerne an bei Instagram oder sonst wo. Aber ich habe gerade in der Richtung keine eigenen Projekte.
Gibt genug anderes zu tun, vor allem Surfen. Und Jiu-Jitsu, Europameisterschaften sind auch und du bist dabei. Wir werden Ausschau halten.
Super, freue mich.
Afridun, danke dir für die Begegnung.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Werden doch die Olympischen Spiele schon bald mal wieder. Weißt du, dann würden einige noch ein bisschen genauer hingucken da. Aber die Bilder waren natürlich spektakulär. Toi, toi, toi.
Danke, danke.
Für all die nächsten Projekte.
Du und ich gehen jetzt einen Granatapfel zusammen essen.
Ey, ich freue mich auf einen von diesen unglaublich vielen Sorten, die es in Afghanistan gibt und nicht diese Supermarkt-Granatäpfel. Danke dir für heute.
Danke, danke.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wenn ihr an Geschichte denkt, an Menschen, die Großes geleistet haben, die dafür auch im Geschichtsbuch genannt werden, wer fällt euch da spontan ein? Und war es ein Mann oder eine Frau? Lost Heroes. Frauen, die in den Geschichtsbüchern fehlen. Ein Podcast von Cosmo.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a cross. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy every zero. I'm history.
Es gab sie immer schon, Frauen, die Großes geleistet haben, Pionierinnen waren, Vorkämpferinnen, Role Models. Doch die Geschichtsbücher sind voller Männer. Das wollen wir ändern. Lost Heroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. 2 Staffeln gibt's schon und jetzt kommt die 3. Und glaubt mir, es gibt noch so viel mehr Frauen, deren Geschichte ich darin erzählen sollte. In jeder Folge stelle ich euch eine vergessene Heldin vor und ich erkläre euch, warum diese Frau total wichtig war und warum wir alle ihren Namen kennen sollten. Wir machen Geschichte lebendig, greifbar und stellen euch Frauen vor, die Vorbilder sind, die für uns alle eine Inspiration sein sollten. Hört gerne rein und abonniert den Podcast.
I'm a girl, I'm a boss. I'm a pirate, I'm a saint, got a job, got a cross. I'm a girl, I'm a legend. I'm today, I'm tomorrow, can be happy every zero. I'm history.
Lost Heroes, der Podcast über Frauen, die im Geschichtsbuch fehlen. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.